Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer beim Podcast Einblick. Der Tag unserer Aufnahme ist der 19. November 2020 und wie immer begrüßen Sie Beate Tischer
und Beatrix Stark. Wir blicken zurück auf den vergangenen November mit zwei sehr aufwühlenden und berührenden Podcasts. Wir sprachen über den Wald, das Klima und die Zukunft, ein Thema, was uns alle angeht. Beate und ich sind dann sehr nachdenklich aus dem Podcast gegangen, weil ja viel auf dem Spiel steht.
Einblick, das ist der Podcast der Bürgerrechtsakademie. Und Sie haben sich jetzt auch schon dran gewöhnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir wollen immer einzelne Grundgesetzartikel näher beleuchten und sie in unseren Alltag holen. Im vergangenen Monat war das der Artikel 20a. In diesem Monat steht der Grundgesetzartikel 3.3 im Mittelpunkt. Darin heißt es wörtlich: Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Dieser Artikel ist so bunt und beinhaltet so viele Themen. Wir haben uns einen Aspekt herausgesucht, und zwar die lange Geschichte des Rassismus aus deutschem Blickwinkel.
Ein Thema, bei dem man sich ja sehr schnell die Zunge verbrennen kann. Deshalb haben wir uns eine Expertin eingeladen, die genau zu diesem Thema arbeitet. Und damit herzlich willkommen, Susan Arndt.
Ah, hallo, ich freue mich über die Einladung, liebe Frau Tischer, liebe Frau Stark.
Susan Arndt, wir möchten Sie gerne zunächst unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen. Sie sind Professorin für anglophone Literaturen an der Universität Bayreuth. Nach einem Studium der Germanistik, Anglistik und Afrika-Literaturwissenschaft in Berlin und London promovierten Sie zu Feminismus in der nigerianischen Literatur und Oratur. Oratur so viel wie mündliche Überlieferung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Postkolonialität, Feminismus und Intersektionalität, das heißt die Überschneidung und Gleichzeitigkeit von verschiedenen Diskriminierungskategorien. Sie arbeiten im Rahmen der transkulturellen Literaturwissenschaft mit einer Schwerpunktsetzung auf Narration, also auf Beschreibung von Migration, Diversität, Weißsein und Widerstand. Susan Arndt, das sind schon sehr außergewöhnliche Arbeitsfelder. Sie sind genau wie ich in der DDR aufgewachsen. Sie wurden geprägt von einem Land, das sehr viel Wert darauf legte, antifaschistisch und auch antirassistisch zu sein. Heute im Rückblick können wir sagen, naja, die DDR hatte sich da viel vorgenommen, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Sie haben sich nun diese Arbeitsschwerpunkte selbst gesetzt. Wie kamen Sie dazu?
Ja, das ist in der Tat eine sehr wichtige Frage, weil ich habe im Literaturwissenschaft studiert, in dem Zusammenhang mich auch mit afrikanischen Literaturen beschäftigt, also konkret nigerianischen Literaturen. Das ist ja schon das erste Problem, das wir haben, ne? Sozusagen, wir reden über Afrika mal als so einen riesigen Container, als wäre das alles homogen. Selbst Nigeria ist sozusagen, besteht aus so vielen Sprachen und kulturellen Prägungen, dass es schwer ist, eigentlich Nigerianistin zu sein oder so. Aber als ich mich mit afrikanischen Literaturen zu beschäftigen und auch anfing, diese zu lehren, kam es unweigerlich zu Momenten, in denen rassistische Äußerungen und rassistische Vokabeln eine Rolle spielten oder in meinen Seminarräumen geäußert wurden. Und ich war zunächst sehr unsensibel als weiß sozialisierte Person. Wie Sie sagen, in der DDR bin ich mit so einem Selbstverständnis aufgewachsen. Wir waren sowieso alle gegen Rassismus. Aber genau das war das Problem. Niemand hat sich jemals aktiv damit auseinandergesetzt, wie werden wir den Rassismus eigentlich los oder wie können wir ihn benennen. Und so ging es mir auch und habe sehr viel Rassismus ausgeübt und auch zugelassen in meinem Seminarraum. Und dann geriet ich in die Kritik von afrodeutschen Wissenschaftlerinnen und Aktivistinnen, die mir im Prinzip die Augen öffneten auf ihre Kosten Und für mich war dann, das war zunächst sehr schmerzhaft natürlich, mit meinem eigenen Rassismus konfrontiert zu sein. Aber dann stand für mich völlig klar fest, da will ich jetzt reindringen. Das ist das, was ich als weiße Person auch leisten muss in dieser Gesellschaft. Das kann nicht immer nur auf den Rücken von BIPOC, von People of Color und Schwarzen alles gemacht werden. Da müssen Weiße in ihre eigene Rassismusgeschichte hinein. Und das war dann für mich der Moment, in dem ich versucht habe zu verstehen, warum bin ich eigentlich so rassistisch sozialisiert? Wo kommt das her? Und habe schnell gemerkt, dass ich bis in die Antike zurückgehe. Also wir sprechen wirklich von einer jahrtausendealten Struktur und Ideengeschichte, die eben Menschen bis heute sehr stark sozialisiert und eigentlich bis in jede Pore des gesellschaftlichen Miteinanders, im Großen wie im Kleinen, ausstrahlt.
Sie haben jetzt schon einiges aus der Geschichte aufgegriffen, sind bis in die Antike kurz gegangen. Das heißt, die Ursachen lassen sich in der langen Geschichte zurückverfolgen und dass es damit auch gar nicht so einfach getan ist, die eigene Sprache oder Denkmuster zu verändern. Das ist vielleicht leicht gesagt, schwer umzusetzen. Sie haben auch gerade gesagt, dass es ja auch sehr darauf ankommt, wie bin ich eigentlich sozialisiert. Es haben sich Begriffe gebildet, abstrakte Begriffe, sodass man in Weiße und Schwarze unterscheidet, wobei Weiß ja die Referenzkategorie ist oder auch andere Farben zugewiesen werden wie Gelb. Auch Deutschland hat eine Kolonialmachtgeschichte und beispielsweise in Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia, da kam es zu brutalen Verbrechen an den Volksgruppen Herero und Nama. Geschätzt wurden dort 80% der Herero und 50% der Nama getötet, die Frauen vergewaltigt. Das ist ja auch ein wichtiger Aspekt der Geschichte, den ich jetzt mal rausgegriffen habe. Was ist denn eigentlich wichtig, um Rassismus in Deutschland verstehen zu können?
Ich glaube, es ist total wichtig, erstmal zu verstehen, dass es nicht um Handlungen Einzelner geht, die ab und zu stattfinden, oder gar nur Handlungen derer sind, die sich bewusst in die Tradition des Nationalsozialismus stellen. Wir müssen Rassismus zuerst mal als systemisch begreifen. Und systemisch heißt, er hat System. Alle Dinge, die passieren, passieren nicht zufällig, sondern rassistische Erfahrungen und Diskriminierung wiederholen sich, weil das eben Teil dieser Struktur ist, dieser Institutionen von alltäglichem Miteinander. Und deswegen ist es eben auch nicht damit getan zu sagen, ich bin gar nicht rassistisch. Weil was wir brauchen, ist wirklich eine proaktive Auseinandersetzung damit, was ist Rassismus eigentlich und wie kann ich dem entgegenwirken. Und wenn ich sage, es ist struktureller Rassismus und es ist mehr als Einzelhandlungen, sage ich damit nicht, dass nicht Einzelne was ändern können. Jeder Einzelne kann sozusagen vor der eigenen Haustür kehren, die eigene Sprache ändern, die eigene Apotheke umbenennen. Aber trotzdem müssen wir immer wissen, dass das in einem riesengroßen System passiert. Und in diesem System geht es eben nicht nur um Diskriminierung, sondern auch um Privilegien und Macht. Und das ist es, was Rassismus ist, eine Machtstruktur. Also weil wir nämlich fragen müssen, wer hat Rassismus erfunden? Weiße. Wann war das? Da streiten sich die Geister, aber 1492 ist eine sehr wichtige Zäsur. Warum dann? Weil das der Moment war, in dem Europa anfing, andere Kontinente zu kolonisieren, dortige Ressourcen zu stehlen, sich dort auch Arbeitskräfte anzueignen und mit diesen gestohlenen Arbeitskräften und Ressourcen ihre industrielle Revolution zu bauen. Das ging, das haben Sie eben erwähnt, mit sehr viel Gewalt einher. Der Genozid an den Herero und Nama ist nur ein Beispiel dafür. Und diese Gewalt musste legitimiert werden. Und die Legitimität wurde dann aus den Rassentheorien gezogen. Zu sagen, und die liefen sozusagen auf einen Kernthese hinaus. Es gibt eine Rasse, die ist allen anderen überlegen. Und das sind die Weißen. Und deswegen haben sie den Auftrag, die Welt zu zivilisieren. So wurde das Gewaltprojekt getarnt. Und wenn wir uns eben mit Rassismus beschäftigen, dann müssen wir auch eben verstehen, dass es eben eine weiße Herrschaftsstruktur ist und dass wir über die reden müssen. Und dazu wurden eben auch viele, viele Beiträge geleistet, insbesondere auch von deutschen Philosophen wie Immanuel Kant oder Hegel. Immanuel Kant führt den Begriff Rasse in den deutschen Kontext ein. Er spricht dezidiert davon, dass die Weißen die einzigen sind, die eigentlich ein Recht haben zu überleben. Da klingt schon die spätere Eugenik durchaus an. Er rechtfertigt Sklaverei in einem Zeitalter, wo woanders der Abolitionismus schon sehr stark ist. Den schläft Deutschland so richtig, diesen Abolitionismus. Selbst Hegel wird sozusagen im 19. Jahrhundert noch Sklaverei rechtfertigen. Und das sozusagen aus dieser Rechtfertigungsideologie heraus wurde immer wieder kolportiert, es gibt eine weiße Rasse und die ist allen anderen überlegen. Und obwohl wir heute wissen, dass es keine Rassen gibt, blieb eben dieses Sozialisierungsmuster intakt, dass es den einen besser gehen darf als den anderen. Und das hat was damit zu tun, dass sie überlegen sind. Und das sehen wir auch heute noch in sehr vielen Diskussionen, etwa im Kontext Leitkultur, Flüchtlingskrise, aber auch jetzt gerade in der Covid-19-Krise. Das Weiße immer noch glauben, sie sind überlegen und deswegen wäre es auch richtig, dass es ihnen besser gehe als Nicht-Weißen, als BIPOC.
In den letzten Jahren hat man nicht so ganz viel über Rassismus nachgedacht, also hier bei uns. Das war etwas, das ein bisschen verschüttet war. Sie haben eben gerade die Flüchtlingskrise angesprochen, aber innerhalb der Flüchtlingskrise war auch nicht Platz für das Thema Rassismus. Das tauchte da nicht wirklich auf, in meiner Wahrnehmung jedenfalls. Und dann haben wir in diesem Jahr im Frühsommer plötzlich so einen Schub bekommen mit dem Tod von George Floyd. Der ist zwar in den USA getötet worden bei einer Polizeikontrolle, das ist ja ein Land, das sehr stark auch mit Rassismus verbunden ist. Das haben wir auch gehört bei Jörg Schönenborn. Da hatten wir einen Podcast zum Thema USA, der das sehr eindrücklich beschrieben hat, wie dort der alltägliche Rassismus aussieht. Plötzlich war das Thema auch bei uns wieder aktuell, Black Lives Matter, aber auch so ein kleines bisschen, ach, was sind wir doch froh, dass es bei uns nicht so schlimm ist. Das schwingt ja oft so ein kleines Stückchen mit. Da sagen Sie aber ganz deutlich, Vorsicht, wir haben auch in Deutschland einen Rassismus, der bewegt sich zwischen Dämonisierung und Exotisierung. Was meinen Sie damit? Wie meinen Sie das?
Ja, Rassismus bewegt sich immer zwischen Dämonisierung und Exotisierung. Also das eine ist eben die anderen, also sozusagen aus diesem überlegenen Weißsein heraus, die anderen als die Quintessenz des Bösen, so nennt es Franz Fanon, zu erzählen. Also denken wir nur an diese ganzen Geschichten um die Silvesternacht, dass man eben geflüchteten Menschen und allen, die so aussehen, als seien sie geflüchtete Menschen, unterstellte per se sexistisch und sexuelle Missbrauchstäter zu sein. Ne? Das ist sozusagen so ein klassisches Beispiel, Angst zu machen und aus dieser Angst heraus eben dann Handlungen zu rechtfertigen, die diskriminierend sind. Aber das sind sozusagen zwei Seiten der gleichen Medaille, diese Exotisierung, das ist eben auch so dieses Kultur-Natur-Paradigma. Je mehr Kultur, desto überlegener, desto mehr der Fortschritt und Zivilisierung zugewandt und je unterlegener, desto mehr Natur und eben auch fern vom Menschsein und daher eigentlich dazu da, dass man von der Kultur gezähmt wird. Und dazu gehört dann eben sowas wie, die sind eben emotional oder die können eben besonders gut tanzen oder können besonders schnell laufen. Das macht die Sache nicht besser, sondern es bleibt in der Struktur des Rassismus und dieser war in Deutschland nie weg. Ja, nach dem Nationalsozialismus hat sich da wie so ein Schammantel über beide deutschen Gesellschaften gelegt und es wurde schnell so getan, als wäre das in den Griff bekommen oder hätte man genügend getan, dass nicht mal mit Blick auf den Nationalsozialismus der Fall war. Aber Kolonialismus und der Rassismus als sozusagen Kontinuität wurde nie thematisiert, denn der Nationalsozialismus kam ja nicht plötzlich aus dem Nichts, aus dem Vakuum, sondern er baute auf diese jahrhundertealte Geschichte von Rassismus und Antisemitismus auf, die in Deutschland so wie in anderen Teilen Europas und in den USA wütete. Und das hörte eben tatsächlich auch nach 1945 nicht auf. All die Muster, die wir sehen in den USA, die gibt es auch in Deutschland. Wir haben Racial Profiling, wir haben rassistische Gewalt, wir haben Polizeigewalt gegenüber Schwarzen. Denken wir nur an den Fall Juri Jalo in Halle. Wir haben rassistische Attentate, wir haben Alltagsrassismus, der sozusagen in allen Sphären der Gesellschaft wirkt. Und die Flüchtlingskrise war natürlich sehr, sehr von Rassismus geprägt. Denn eigentlich ging es gar nicht um ein, wir verkraften gar nicht mehr Menschen in Deutschland. Wir verkraften das demografisch oder ökonomisch nicht. Was eigentlich im Zentrum stand, deswegen hat es ja die AfD so hochgepusht, war, wem dürfen deutsche Ressourcen, Zugehörigkeiten und Zukünfte gehören und wem nicht? Und die Antwort, die ganze Zeit mitschwang, war ganz klar. Das ist ein Deutschland für Weiße und für christlich sozialisierte Menschen. Es kann und darf nicht BIPOC oder Menschen mit also muslimischen Menschen oder eben auch jüdischen Menschen gehören. Das ist sozusagen immer diese Erzählung, die eigentlich darin die ganze Zeit mitklang. Und das war sozusagen für mich dann eben keine Flüchtlingskrise, sondern eigentlich eine Identitätskrise. Und diese Idee, dass Deutschland eigentlich rein weiß und christlich sei und dass der Islam nicht zu Deutschland gehöre, das ist ja auch eine sehr lange Diskussion, die sozusagen seit Kriegsende geführt wurde. Denken wir nur daran, wie rassistisch letztlich auch die Adenauer-Regierung agierte und wie sozusagen auch Rassismus sich einschrieb in verschiedene Gesetzgebungen auch noch nach 1945, denn Sie haben ja das Grundgesetz zitiert, aber bisher gibt es ja kaum eine juristische Handhabe, sich vor rassistischer Diskriminierung tatsächlich zu schützen. Es sei denn, es ist sehr extrem im Sinne von Volksverhetzung. Aber da ist das AGG, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, jetzt ein sehr gutes Zeichen. Aber das gilt ja vor allem immer noch nur im Zivil- und Arbeitsrecht. Es gibt noch keinen wirklichen Schutz vor Diskriminierung, der dieses Grundrecht sozusagen dann auch umsetzen könnte.
Da möchte ich gern gleich noch eine Verständnisfrage hinterher schieben. Frau Arndt, wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit oder Ausländerfeindlichkeit? Wie kann man die Begriffe voneinander trennen und ist das überhaupt notwendig?
Ja, also Fremdenfeindlichkeit und Ausländerfeindlichkeit sind einfach nur Begriffe, die geprägt wurden, um so zu tun, als hätten wir kein Rassismusproblem. So würde ich es mal auf den Punkt bringen. Denn, wie gesagt, so in Deutschland herrscht diese Meinung vor, Rassismus, das sei Nationalsozialismus und maximal die sich in dessen Tradition stellen, aber ansonsten gäbe es keinen Rassismus. Und Ausländerfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit denkt eben viel zu eng, weil es geht gar nicht um Ausländer. Es geht gar nicht zum Beispiel um eine weiße Person aus London. Die wäre ja theoretisch von Ausländerfeindlichkeit betroffen, ne? Aber andersherum geht es um die Diskriminierung, die afrodeutsche oder türkischdeutsche Menschen in Deutschland erfahren, obwohl sie Deutsche sind und gar keine Ausländer oder Fremde. Und deswegen ist das total irreführend, ebenso wie diese Formulierung Feindlichkeit. Weil damit konzentriere ich mich dann wirklich nur noch auf die Spitze des Eisberges, auf rassistische Übergriffe, auf rassistische Beleidigungen und es bleibt sozusagen verschleiert, dass eben Rassismus, der eigentliche Rassismus, dieser Koloss an Eisberg unter dieser Spitze ist und dass wir über den reden müssen als strukturellen Rassismus. Und deswegen finde ich die Begriffe Ausländer und Fremdenfeindlichkeit extrem gefährlich, weil sie uns nämlich auf einen völlig falschen Pfad bringen, wie darüber gesprochen werden muss, dass Menschen in Deutschland rassistisch diskriminieren und dass Menschen in Deutschland rassistisch diskriminiert werden.
Dann möchte ich gerne zu meiner Person kommen. Ich selbst kenne den Rassismus hier in Deutschland, in Leipzig, was die Zuhörer und Hörerinnen nicht sehen können, aber was ich Ihnen gern verraten möchte, ist, dass mein Vater aus Vietnam kam, um in Leipzig zu studieren. Das war 83 und die DDR machte das möglich. Und so bin ich als Deutsch-Vietnamesin hier in der Nähe von Leipzig aufgewachsen. Und meine Erinnerungen sind da auch, also als Kind habe ich mich ganz normal als Deutsch empfunden. Das empfinde ich auch immer noch. Und sehe auch im Alltag keine Unterschiede zu anderen. Und dann begegnen mir trotzdem immer wieder so Aussagen, die mich daran erinnern, dass ich für die anderen scheinbar, also phänotypisch, anders bin. Als Kind wurde mir zum Beispiel oft gesagt, dass ich ein gutes Deutsch habe, dass ich eine gute Aussprache habe. Und ich habe mich da auch wirklich gefreut, weil das war ja ein Kompliment. Und ich dachte, ich kann eben besonders gut sprechen. Erst viel später im Erwachsenenalter ist mir dann bewusst geworden, dass ich für was gelobt wurde, wofür ich gar nicht viel getan habe, denn das war ja meine Muttersprache. Und dann kommt mir auch immer wieder so eine Frage entgegen, die eigentlich nicht böse gemeint ist und auch ganz schnell danach geschoben wird mit, das darf man wohl noch fragen können, nämlich die Frage, wo kommst du eigentlich her? Und dann habe ich als Kind schon, und das passiert mir auch heute noch, dass ich die Frage nicht hinterfrage, sondern antworte, aus Zwenkau. Und dann kommt oft ein verdutzter Blick. Und dann habe ich auch als Kind schon gedacht, naja, Zwenkau ist wirklich ein komisches Wort. Die Leute wissen das ja vielleicht gar nicht, dass das in Deutschland liegt. Und dann habe ich gesagt, na, Zwenkau ist in Deutschland. Und die Blicke waren dann noch verdutzter. Dass solche Fragen den anderen Kindern nicht gestellt wurden, das ist mir gar nicht aufgefallen. Für mich war das ja ganz normal. Ich wurde das ständig gefragt. Und wir hatten das ja schon angesprochen, gerade mit der Flüchtlingskrise wurde die Frage vielleicht noch mal öfter gestellt und vielleicht mehr legitimiert, dass man das stellen darf. Und wir, also ich möchte auch noch mal fragen, was oder wer ist eigentlich deutsch und wer darf das bestimmen? Wie würden Sie darauf antworten?
Ja, das ist, glaube ich, genau das Problem in diesem, des Rassismus, dass er da sozusagen ein Wörtchen mitspricht, wie weiße Deutsche, christlich sozialisierte weiße Deutsche glauben, dass das Deutschsein ihnen allein gehören könne. Das aber ist natürlich per se etwas, was juristisch im Nationalsozialismus geregelt worden war. Das Reichsbürgergesetz hat ganz klar definiert, dass eben jüdische Menschen, dass Roma und Sinti nicht zu Deutschland gehören. Und zwar auf der Basis eines schon aus dem 19. Jahrhundert herrührenden Ius Sanguinis, also eines Blutrechtes, ja, das aber genau genommen eben auch bedeuten würde, wenn die Eltern Deutsche sind, dann sind auch die Kinder Deutsche. Aber dann gibt es natürlich diese Staatsbürgerschaftsregelung, wer einen deutschen Pass besitzt, ist deutsch. Aber worüber wir eigentlich reden, wenn der Rassismus definiert, wer ist deutsch oder nicht, dann geht es ganz krass darum, Weißsein als einzig geltende Norm zu setzen. Und das ist genau das Problem, dass dann eben so in scheinbar harmlosen Interaktionen, von denen so viele People of Color immer wieder berichten, wo kommst du her? Du sprichst aber gut Deutsch. Aber wo kommst du wirklich her? Immer wieder diese kleinen Nadelstiche gesetzt werden, die am Ende nämlich sagen, du gehörst gar nicht hierher, du bist gar nicht Teil des Deutschseins. Und diese Erfahrung, die prägt natürlich Menschen ganz, ganz nachhaltig. Auch wenn sie haben das ja auch so ergreifend beschrieben, dass ihnen erstmal die Dimension gar nicht klar war und irgendwie schlägt sie später dann eben doch zu. Also Viktor Klemperer sagt das über rassistische Wörter, die können sein wie Arsendosen. Jeder Einzelne wird unbemerkt verschluckt. Aber am Ende ist die Giftwirkung doch da. Und so ist es auch mit diesen ganzen Vorstellungen von Menschen, die glauben, definieren zu können, dass sie mehr deutsch seien als anderen, weil das so irgendwie eben aus diesen rassistischen Traditionen des 18., 19., 20. Jahrhunderts her so definiert wurde. Und das widerspricht jedem geltenden Recht in Deutschland. Und trotzdem hat es so eine hohe Sprechmacht, ne? Gerade auch im Kontext eben der Flüchtlingskrise, aber eben auch in allen anderen Debatten, auch etwa zur Leitkultur, da ging es genau auch darum, auch wenn Weißsein oft gar nicht benannt wird. Das ist das, was die Leitkultur ausmacht in der Rede von Merz und anderen, ne? von Theo Sommer, von der Zeit, die eben sagen, Deutschsein, das ist intrinsisch oder unabänderlich verbunden mit Weißsein und umgekehrt. Und das führt dann eben die Gewalt, die People of Color erfahren.
Frau Arndt, würde sich an der Situation etwas ändern, wenn wir im Grundgesetz nicht mehr den Begriff Rasse hätten? Da gibt es ja auch diese Diskussion, diesen Begriff aus dem Grundgesetz, den Artikel, den ich vorhin zitiert habe, zu streichen.
Ja, also ich würde mal sagen, jeder Schritt ist wichtig und um auch ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass Rassismus eben existiert und bekämpft werden muss. Und das Problem am Grundgesetz ist, dass er ja einerseits genau das sagen will, andererseits aber extrem gefährlich immer noch im Denken der 40er Jahre steht. Und zwar, dass es Menschenrassen gäbe. Wenn ich sage, niemand darf aufgrund seiner Rasse diskriminiert werden, sage ich, es gibt Menschenrassen, aber das macht nichts. Wir dürfen sie trotzdem nicht diskriminieren. Und das ist eben voll im Geiste von 49 so geschrieben worden. 1949 glaubten viele noch, dass es Menschenrassen gäbe. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, erstmal diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ganz klar, es gibt keine Menschenrassen. Deswegen muss das so schnell wie möglich raus aus dem Grundgesetz. Man kann ganz einfach sagen, niemand darf rassistisch diskriminiert werden. Und ich glaube, das ist dann schon mal auch nochmal eine klare Ansage sozusagen in die Gesellschaft hinein. Ich glaube nicht, dass es das Problem an sich ganz allein lösen wird, aber es ist für mich nochmal ein weiterer Schritt. Und wir müssen noch sehr, sehr viele Schritte gehen, sozusagen wir eigentlich so ausrufen können, wir haben Rassismus im Griff, wir haben Strategien und Gesetze und Strukturen, die Rassismus entgegentreten. Von wirklich überwinden kann eben so schnell nicht die Rede sein, angesichts der Tatsache, dass er eben aus der Tiefe der Geschichte und aus der Tiefe sämtlicher Strukturen und Institutionen und Wissensarchive herauswirkt.
Wir danken Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns mitgenommen haben auf die Reise des historischen Rassismus in Deutschland, von der Historie bis zur Gegenwart. Zur Erinnerung möchten wir Ihnen gerne eine Tasse schicken. Die Volkshochschule hat sehr schöne Tassen. Da ist ein sehr, sehr schönes Logo drauf. Da sind verschiedenste Köpfe, farbige Köpfe, rot, blau, grün, gelb. Also alles, was man sich vorstellen kann, alle Farben. Und das Motto heißt Vielfalt zusammen genießen.
Ja, ich bedanke mich. War ein sehr anregendes und sehr tiefes Gespräch. Danke für die Fragen und Beiträge. Ja.
Bea, du hast uns mitgenommen in deine persönliche Familiengeschichte. Also für dieses Vertrauen vielen herzlichen Dank. Dein Vater kam in den frühen 80er Jahren nach Leipzig. Das war ja damals ganz klassisch. Man kam in die DDR zum Studium. Und du bist dann hier in der Nähe von Leipzig aufgewachsen. Du gehörst optisch nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft und hast uns auch schon erzählt, dass du Ausgrenzungen erfahren hast oder Nachfragen, die vielleicht gar nicht böse gemeint waren. Hat sich da jetzt etwas in der Zwischenzeit verändert? Sind wir ein offeneres Land geworden? Fühlst du dich jetzt dazugehörig?
Oh. Also das ist eine ganz, ganz große Frage, die du mir gerade stellst. Ich glaube, die kann ich gar nicht so in zwei Sätzen beantworten, weil die Frage ganz eng mit meinem Leben verknüpft. Also ich habe schon gesagt, als Kind habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Als Jugendliche habe ich es viel stärker wahrgenommen. Das liegt auch daran, dass man in einer kleinen Stadt sich auch schlecht aus dem Weg gehen kann. Also das heißt, ich bin auf andere Jugendliche getroffen, die ganz stolz von sich selbst behauptet haben, ich bin Nazi. So. Und das heißt, dass es dann völlig legitim war, mich auch der Kong oder der Fidschi zu rufen. Und das haben auch nicht nur die Nazis gerufen, die sich so genannt haben, sondern auch andere. Und das war für mich ganz schön schwer, damit umzugehen, dass Menschen, die mich nicht kennen, das sich rausnehmen und auch sagen, die mögen mich nicht, das wussten die ja gar nicht. Also da hatte ich ganz lange mit zu kämpfen und habe da viele Gespräche geführt. Also das war ein ganz komisches Ding, dass man auch miteinander gesprochen hat, weil ich das verstehen wollte. Warum sagen die das? Woher kommt das? Ist das denn böse gemeint? Wissen die das vielleicht nicht besser? Die Frage, ist das jetzt besser geworden? Jetzt bin ich erwachsen. Und das Gute ist, dass ich mir raussuchen kann, mit wem ich mich umgebe, wo ich arbeite, in welchem Stadtteil ich lebe. Und es ist tatsächlich so, dass ich bestimmte Stadtteile bevorzuge. Ich bevorzuge bestimmte Bars, Restaurants, Clubs, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich sicher fühle, wo ich weiß, die sind offen, die sind gegen Rassismus, sind bunt. Und auch tatsächlich dann, also gerade wenn es dunkel ist oder so, wo ich weiß, ich würde auch Hilfe bekommen, wenn ich die bräuchte. Und das heißt auch, ich meide Stadtteile, wo ich mich nicht sicher fühle. Und erst recht meide ich die mit meinen Kindern. So, das ist sowas, das begleitet mich mein ganzes Leben. Und das ist ein Unterschied, den ich selber jetzt machen kann und sagen kann, okay, ich suche eben die Orte auf, wo ich mich sicher fühle. Was sich in der Gesellschaft getan hat, ist, dass ich mich gut erinnern kann, dass meine Uromas früher ganz normal gesagt haben, ich gehe mal zum Fidschi einkaufen. Und das fand ich damals schon doof und das war damals schon anstrengend zu rechtfertigen und immer wieder zu erklären, ich mag das nicht, das sind doch Vietnamesen, warum müssen wir die Fidschi nennen? Dieses Wort begegnet mir immer weniger. Und das ist so was, was mir tatsächlich durch den Podcast jetzt bewusst geworden ist, dass das weniger geworden ist. Auch im universitären Umfeld spüre ich das ganz deutlich, dass da eine sehr achtsame Sprache gepflegt wird. Und das tatsächlich, hat er eingangs gesagt, da muss man aufpassen, sich nicht die Zunge zu verbrennen. Und ich finde dieses Aufpassen, das ist auch manchmal für mich anstrengend, aber im Grunde eine gute, weil wir so damit aufgewachsen sind. Ich selber bin ja auch deutsch sozialisiert.
Rassismus, eine Machtstruktur mit langer Geschichte, auch in Deutschland. Das war der Podcast Einblick zum Thema Rassismus mit der Bayreuther Professorin Susan Arndt.
Wie immer finden Sie alle Shownotes, also die Begleitinformationen, auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de.
Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Fragen und wir treffen uns zum nächsten Podcast Einblick in 14 Tagen noch einmal zum gleichen Thema. Wir werden mit dem Leipziger Wissenschaftler Matthias Hack auf den Spuren des Kolonialismus in Leipzig sein.
Fürs Zuhören bedanken sich Beate Tischer und Beatrix Stark, Technik Eva Riemer und Nadine Rangosch, hinter den Kulissen Gesine Oltmanns. Bleiben Sie neugierig.